Vision for Mission. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du heute Vormittag zu uns reden willst durch dein Wort. Ich möchte dir danken, dass du der Lebendige bist und dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden, dass du alle Störenden hinwegnimmst und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Amen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Welt enden. So der sogenannte Missionsbefehl. Ein Missionars-Ehepaar, die im Irak tätig waren, und ein Leiter dieses Missionswerkes hat uns vor etlichen Jahren bei der DMG besucht, erzählte von diesem Ehepaar, wie sie einen Einsatz im Norden des Landes geplant hatten und sie wollten Neue Testamente, christliche Literatur in Arabisch und Kurdisch verteilen. Sie laden das Auto voll, machen sich auf dem Weg in ihre Zielregion. Und kurz vor Verlassen der Stadt halten sie noch an einem Lebensmittelgeschäft an, um dort doch einige Getränke für die längere Fahrt zu kaufen. Das Ehepaar geht in den Laden und sieht dort einen Mann mit so einem langen Bart, mit einer Kopfbedeckung. Diese Person erinnert sie eher so an einen Taliban-Anhänger. Sie kaufen die Getränke und die Frau hat den Eindruck, dass sie diesem Mann ein neues Testament geben soll. Und sie sagt es ihrem Ehemann und der wiegelt ab und sagt, wer weiß, was das für ein Typ ist, vielleicht gefährdet der unseren Einsatz. Und sie steigen ins Auto und fahren los. Eine verpasste Gelegenheit aus Angst, so ein Mensch könnte den Einsatz gefährden. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, darum gehet hin. Mission geschieht aus dem Wesen Gottes. Gott lädt ein als der dreieinige Gott. Ich denke, die meisten von uns kennen diesen Vers aus Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der Vater sandte seinen Sohn hier auf diese Erde, um uns zu retten, um uns ewiges Leben zu geben, um wieder in die Beziehung eintreten zu können zwischen Gott und Mensch, die zerbrochen war seit dem Sündenfall. Der Vater sendet den Sohn und Jesus, ganz Mensch und wahrer Gott, er lernte Gehorsam. Das lesen wir im Hebräerbrief. Er wurde hier zu uns Menschen gesandt vom Vater und er lernte Gehorsam. In all dem, in all den Herausforderungen, in all den Versuchungen. Dabei hatte Gott von Anfang an nicht nur Israel im Blick, sondern alle Völker. Alle Völker hat der Vater im Himmel im Blick gehabt und nicht eben nur das auserwählte Volk Israel. Und wer meint, das Alte Testament, das gelte für Israel und das Neue Testament für die christliche Gemeinde, der sollte seine Bibel nochmal neu und von vorne bis hinten durchlesen. Von Anfang an, Gott hat die Völker im Blick. Und wir haben es vorhin auch in der Psalmlesung auch selber bekannt, Gott hat die Völker im Blick. Übrigens in den Psalmen finden wir das Wort Völker und Heiden viel häufiger als Israel und Jerusalem. Beim Propheten Jesaja, da hören wir, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Und was hatte Israel gemacht? Israel hatte den Teil, der für die Völker, für die heidnischen Völker zugedacht war, zugepflastert mit Verkaufstischen. Da, wo die Heiden sich zum Gebet versammeln sollten, da wurden Tauben und andere Dinge verkauft. Und als Jesus nach Jerusalem einzieht und den Tempel reinigt von den Händlern, da macht er deutlich, Gott will alle. Gott lädt alle ein, nicht nur Israel, sondern auch die Völker. Und wir wissen ja auch aus der Apostelgeschichte, dass die ersten Jesus-Nachfolger lernen mussten, das Heil Gottes gilt allen, auch den Heiden. Und dieses Heil, was Gott allen Völkern zugedacht hat, das wird deutlich in der guten Nachricht, die wir von Jesus hören. Von der guten Nachricht, dass er gekommen ist, um Menschen zum Glauben zu rufen. Wir werden ja erinnert in dem Missionsbefehl, in dem Text, dass Jesus sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Tauft sie und lehrt sie. Und bei Lehren denken wir in Deutschland oft an, es geht nur um Wissensvermittlung. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir unseren Verstand füllen, sondern es geht darum, dass wir in diese Beziehung mit dem Vater im Himmel eintreten. Glaube lebt davon, dass er lebendig ist, dass er nicht nur verkopft ist, sondern dass es überspringt. Es ist eine Beziehung der Freude. Eine der bekanntesten neutestamentlichen Geschichten aus dem Lukas-Evangelium kennen, denke ich, die meisten von uns. Jesus zieht nach Jerusalem, er zieht durch Jericho hindurch, vor der Stadt hat einen Blinden das Augenlicht gegeben und dann zieht er durch und dann sieht er da auf einem Maulbeerbaum einen Zöllner sitzen. Und Jesus hält an und sagt zu Zachäus, Zachäus, steig eilends herunter. Ich muss heute in dein Haus einkehren. Ich hätte gesagt, mach langsam, Zachäus, wenn du da runtersteigst, dass du dir ja nicht weh tust. Nein, eilend. Es ist Eile geboten, aber nicht, weil Jesus Zeitnot hat, sondern weil er weiß, dieser Zöllner, Zachäus, braucht Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium, dass Zachäus den Herrn aufnahm mit Freuden. Und dieses Aufnehmen ist ein doppeltes. Es ist das eine, dass er diese Gastfreundschaft, diese orientalische Gastfreundschaft natürlich pflegt, aber vor allem, dass er Jesus einlädt in sein Lebenshaus. Das ist die entscheidende Stunde, in der Zachäus Jesus aufnimmt und ein neues Leben beginnt. Er nahm ihn auf mit Freuden. Hast du Jesus schon in deinem Leben aufgenommen? Persönlich muss ich sagen, als ich mit 15 zum Glauben gekommen bin, dann war es mein Cousin, bei dem ich erlebte, als er zum Glauben an Jesus kam, diese Freude, die einzog, wo ich gesagt habe, Herr, diese Freude möchte ich auch erleben. So habe ich einen Abend nach einer Jugendkreisstunde mein Leben Jesus anvertraut, habe die Psalme aufgeschlagen und da lese ich im Psalm 143, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Und wenn du diese Entscheidung bisher hinausgezögert hast, dann ist heute die Möglichkeit da. Vertraue Jesus dein Leben an und Freude wird einziehen. Ich möchte euch mal ermutigen, lest mal das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Das Thema Freude ist das große Thema, das sich wie ein roter Faden durch diese beiden Bücher zieht. Und an vier Stellen erwähnt Lukas sogar große Freude. Jesus lädt sich selber ein bei Zachäus. Ich möchte bei dir einkehren. Gott lädt ein, auch den Zöllner, auch den Ausgestoßenen, den wir vielleicht übersehen oder bewusst unseren Blick abwenden. Wir hier in Deutschland leben in einem Land, was sich in den letzten 20, 30 Jahren massiv verändert hat. Wir haben mittlerweile so viele Menschen aus anderen Ländern, die hier leben, dass manchen da schon Angst und Bange wird. Und danach, sie leben hier unter uns. Haben sie uns Christen kennengelernt? Mich erschüttert es, wenn ich höre, was die Türken hier in Deutschland über uns Deutsche sagen, wenn wir Ostern feiern. Die sagen da nicht, die Christen, die feiern jetzt ihr Auferstehungsfest, sondern sie sagen, die Deutschen feiern wieder ihr Eierfest. Ist das bei unseren Mitbürgern angekommen? Leider darf ich auf Dienstfahrten keinen mitnehmen über die Mitfahrtzentrale. Das geht nur rein rechtlich bei Privatfahrten. Wenn das möglich ist, habe ich immer wieder Leute bei mir im Auto. Und das sind überwiegend auch Menschen aus anderen Nationen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich aus dem Rheinland nach Hause zurückfuhr, da hatte ich einen Afghan bei mir im Auto. Der sprach perfekt Deutsch. Der war, glaube ich, schon 2010 oder so nach Deutschland gekommen. Hatte eine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechaniker. Und dann erzählte er mir und er sagte zu mir, in den 8 Jahren, wo ich hier in Deutschland lebe, bin ich nicht ein einziges Mal in einer deutschen Wohnung gewesen. Er weiß gar nicht, wie die Deutschen leben, was sie essen. Gott lädt ein. Das gilt auch denen, die wir oft übersehen und mit denen wir vielleicht gar nichts zu tun haben möchten. So wie damals mit dem Zöllner Zachäus, den keiner eingeladen hat. Aber Jesus kommt zu ihm. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, da haben wir als Familie 4 Ukrainerinnen aufgenommen. Wir haben mit ihnen Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, alles geteilt. Und nach etlichen Monaten fragte uns Natalia Detlef, warum habt ihr uns eigentlich aufgenommen? Es waren keine Christen. Warum habt ihr uns aufgenommen? Und dann sage ich zu Natalia, weißt du, ich weiß nicht, ob ich eines Tages auch einmal fliehen muss. Wir wissen nicht, was hier in Deutschland passiert. Aber wenn ich eines Tages fliehen muss und müsste, dann wünschte ich mir, dass dort, wo ich hinkomme, dass da Menschen sind, die mich aufnehmen, die mich versorgen. Und dann sage ich zu ihr, und Jesus hat gesagt, was ihr möchtet, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen. Und ich sage, das ist der Grund, weswegen wir euch aufgenommen haben. Was du möchtest, dass andere Leute dir tun sollen, das tut ihr ihnen. Jesus ist unser Vorbild. Er hat uns gezeigt, als er Zachäus begegnet ist, dass er gesagt hat, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, manchmal müssen wir die Augen offen halten und zu schauen, wer braucht denn die gute Nachricht? Lehret sie halten, die beste Botschaft der Welt, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir haben eben das Lied gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Als wir das gesungen haben, ist mir noch mal bewusst geworden, was das Zentrum unserer Botschaft ist. Und ich möchte euch und sie ermutigen, wenn wir im Gespräch mit anderen Menschen sind, erzählt von Gottes Größe, dass er seine Hände ausstreckt und uns einlädt, zu ihm zu kommen. Und ich habe gelernt, dass es gut ist, immer wieder biblische Geschichten zu erzählen. Gerade im Gespräch mit Muslimen. Und ich merke gerade hier in Deutschland, und auch in anderen Teilen der Welt, die Muslime sind so dankbar, wenn sie erleben, dass wir als Christen an einen Gott glauben und dass wir ihnen etwas weiterzugeben haben, was sie vielleicht noch nie gehört haben. Und eine von diesen Geschichten, die Muslime immer wieder herausfordert, ist Johannes 8. Eine ganz wertvolle Begegnung, die uns da geschildert ist, nach dem Laubhüttenfest. Jesus war beim Laubhüttenfest und das Fest ist vorbei und Jesus lehrt wieder im Tempel. Und während er lehrt, bisschen Tumult, und dann schleift man eine Frau rein zu Jesus, stellt sie vor Jesus. Und die sie da reinschleifen, sagen zu Jesus, nach dem Gesetz des Mose muss diese Frau gesteinigt werden. Was sagst nun du? Ich erzähle diese Geschichte deswegen, Muslim, weil in ihrem Kontext eine ähnliche Geschichte von Mohammed bekannt ist. Da war eine Frau, die hat Ehebruch begangen und sie geht zu Mohammed und bekennt, dass sie Ehebruch begangen hat. Und dann lässt Mohammed diese Frau steinigen. Und ich weiß, als ich einem Pakistani, der in Heidelberg lebt, ihm diese Geschichte erzählt, er sagte, ich kenne das von meinem Heimatland, da passiert sowas auch noch. Nach dem Gesetz des Mose muss diese Frau nun gesteinigt werden. Und was macht Jesus? Wir lesen im Johannesevangelium, dass sie ihm eine Falle gestellt haben. Denn wenn Jesus jetzt gesagt hätte, ja, steinigt die Frau, dann hätten sie sofort gesagt, du hast ein Todesurteil ausgesprochen, das dürfen aber nur die Römer aussprechen, also liefern wir dich an die Römer aus. War ja Besatzungsmacht. Wenn Jesus gesagt hätte, nein, steinigt sie nicht, dann hätten sie gesagt, wir wussten es ja ohnehin, du folgst nicht dem mosaischen Gesetz, raus mit dir aus der Synagoge, du gehörst nicht zu uns, du bist nicht der Messias. Das war nun die Falle. Und was macht Jesus? Jesus bückt sich und schreibt etwas in den Sand. Was hat Jesus dort in den Staub hineingeschrieben? Im Johannesevangelium lesen wir es nicht, was er hineingeschrieben hat. Aber beim Propheten Jeremia lesen wir, was in den Staub der Erde geschrieben wird, nämlich die Namen der Sünder. Vielleicht hat Jesus beim ersten Mal die Namen der Ankläger in den Sand geschrieben. Wir lesen, dass Jesus sich nochmal bückt und noch ein zweites Mal was in den Sand geschrieben hat. Und wenn ich das meinem muslimischen Gesprächspartner schildere, dann sage ich ihm, vielleicht beim zweiten Mal hatte vielleicht den Namen der Frau, dieser Ehebrecherin, in den Sand geschrieben, aber dein Name und mein Name müsste da auch stehen. Und dann sagt Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, ich kenne die Geschichte, sagt ein Moslem. Alle haben sie die Steine fallen gelassen. Und dann hat Jesus die Frau gesteinigt. So habe ich auch reagiert und ich habe dann erst begriffen, genau das ist hier eigentlich passiert. Jesus von seinen eigenen Worten, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus hätte das Recht gehabt, von seinen eigenen Worten diese Frau zu steinigen. Und die Frau wusste eigentlich, in dem Moment, wo ich hier reingeschleift werde in den Tempel, ich komme hier nicht mehr lebend heraus. Doch was sie nicht wusste, dass die sie zu ihrem Richter brachten, sie zu ihrem Retter brachten. Haben sie dich nicht verdammt, ich verurteile und verdamme dich auch nicht. Geh, sündige hinfort nicht mehr. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Mutig komme ich vor den Thron. Wenn ihr nächstes Mal dieses Lied singt, singt es mal mit dem Gedanken unter den Augen dieser Ehebrecherin. Allein aus Gnade stehen wir hier. Haben wir das begriffen, diese Botschaft? Wir sind gerettet. Und andere sollen hinzukommen, kommen deswegen, haben wir diesen Auftrag, weil Gott alle einlädt als der dreieinige Gott. Der wirkt als der Vater, der seinen Sohn sendet. Der Sohn, der alles für uns getan hat, der unser Retter ist und der durch seinen Geist wirkt. Und er sendet Menschen aus und er möchte auch dich und mich aussenden. Mission ist nicht etwas für Spezialisten. Da haben wir auch in den letzten Jahren neu zu lernen gehabt, dass Gott ganz andere Wege geht, außer dass er nur klassische Missionare, die mit dem Missionswerk und einer Gemeinde ausgesandt wird. Er möchte alle gebrauchen. Jeder Christ ist ein Botschafter Jesu. Da, wo du zu Hause bist, da in deinem Umfeld, möchte Gott dich gebrauchen. Und manchmal schickt er uns auch in andere Länder. Aber aus anderen Ländern kommen auch Menschen hierher, um die beste Botschaft der Welt bekannt zu machen. Ich habe eingangs erzählt von Lausanne 74, diesem großen Missionskongress. Ein Anstoß gerade für Deutschland und Europa, das Christeville, pro Christ anderes, hat durch diesen Kongress damals ganz wertvolle Impulse bekommen. 1989 war der zweite Lausanner Kongress in Manila, auf den Philippinen. Und dort haben die Christen auf den Philippinen durch diesen Kongress erkannt, wir haben einen Auftrag, nicht nur den Muslimen in unserem Land, die gerade im südlichen Teil des Landes sind, ihnen die gute Nachricht zu bringen, sondern auch weltweit. Ich habe hier eine Flagge mitgebracht. Und das ist die Flagge der Philippinen. Ich habe gelernt, wenn das Blau oben ist, dann ist Frieden im Land. Wenn die Flagge so aufgehängt wird, dann ist Krieg im Land. Das ist die philippinische Flagge. Und auf den Philippinen hat Gott in den letzten 30, 35 Jahren eine der größten Missionsbewegungen entstehen lassen, von der wir fast gar nichts mitbekommen haben. Wer von euch, wer von Ihnen hat schon einmal etwas von der philippinischen Missionsbewegung gehört? Mal die, mal ein Handzeichen. Ja, der Thorsten, da hinten auch noch jemand. Die Not in diesem Land ist unsagbar groß. Deswegen schickt die Regierung Menschen ins Ausland, die als Gastarbeiter in den 194 Ländern dieser Erde tätig sind, um dort den Unterhalt für ihre eigenen Familien daheim zu erwirtschaften. Von diesen über 20 Millionen Filipinos im Ausland sind etwa 7% evangelikale Christen, die sich als Botschafter und Zeugen Jesu verstehen. Und die wissen, dort, wo ich bin, da habe ich einen Auftrag, Jesus bekannt zu machen. Allein in Saudi-Arabien leben 1 Million philippinische Gastarbeiter. Ich durfte vor einigen Jahren in Ankara einen indischen Bruder kennenlernen, der war da mit seiner Firma aus Saudi-Arabien für ein paar Wochen nach Ankara geschickt. Und er erzählte mir, in seiner Stadt in Saudi-Arabien, sagt er, in jeder Straße gibt es einen Gebetskreis von indischen und philippinischen Christen. Einer unserer Mitmissionare, der in der arabischen Halbinsel lange Jahre gearbeitet hat, er sagte mir, Detlef, fast alle Kinder auf der arabischen Halbinsel in Saudi-Arabien lernen Englisch mit einem philippinischen Akzent durch die philippinischen Kindermädchen. Aber die meisten von ihnen lernen auch noch biblische Geschichten, weil diese Kindermädchen Christen sind. Die Hälfte aller Seeschiffe, 45.000 gibt es davon, 400.000 Seeleute weltweit, die Hälfte alles Filipinos. Und es gibt manche Frachtschiffe, da ist einer nach der anderen von der Mannschaft zum Glauben gekommen, weil da einer ist, der Jesus nachfolgt und es seiner Mannschaft erzählt. Wir erleben momentan eine ganz große Bewegung aus Ostasien, aus Südamerika, aus Afrika. Menschen aus allen Ländern kommen auch hier nach Deutschland in verschiedenen Berufen und bezeugen Jesus. In Frankfurt am Main treffen sich sonntags heute mehr Christen aus dem Ausland zum Gottesdienst als, ich sag mal, Bio-Deutsche. Die Welt hat sich gewandelt. Deutschland ist Missionsland geworden. Und doch gibt es auch unerreichte Völker, Länder, wo die Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Ich habe doch eine andere Flagge mitgebracht von einem Land, wo die Menschen Jesus brauchen. Hat ähnliche Farben, ist so ein Stierkopf ist da drauf und ein Drache. Wisst ihr, zu welchem Land diese Flagge gehört? Hat jemand eine Idee? Das ist Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt Menschen in Deutschland, die können mit dem Namen Jesus nichts anfangen. Die haben noch nie von Jesus gehört, geschweige denn, dass Gott da ist, dass Gott sie lieb hat. Von unserer Gemeinde in Hoffenheim, wo auch Thorsten herstammt, ist ein Ehepaar, sie ist Brasilianerin, er ist in Hoffenheim aufgewachsen, sind nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen. Sie arbeiten dort in einem Plattenhaussiedlung, wo die Not unsagbar groß ist. Da ist die soziale Not, Kindesmissbrauch. Sie haben zwei Töchter und sie sagen, wir müssen permanent auf unsere Töchter aufpassen, dass sie nicht irgendwo mal weggenommen werden und mit ihnen dort ihnen Gewalt angetan wird. Da gibt es Frauen, die haben 4, 5 Kinder von 5 verschiedenen Männern. Die Not unsagbar groß. Und Gott möchte auch diese Menschen erreichen. Gott lädt ein, Gott will alle. Und er wirkt durch seinen Geist. Er schickt uns in vorbereitete Verhältnisse. Darum beten wir. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Zinzendorf, als er die Missionare ausgesandt hat in die verschiedensten Länder dieser Erde, da hat er den Missionaren immer wieder auf den Weg gegeben. Und eins wisst ihr, wenn ihr dort das erste Mal den Menschen von Jesus erzählt, Jesus ist schon da. Ich bin bei euch. Durch meinen Geist. Dieses Ehepaar, von dem ich eingangs erzählte, die diesen Einsatz im Norden Iraks hatten, sie steigen in das Auto und fahren los und lassen diesen Mann zurück. Doch sie sind einige hundert Meter gefahren, da sagt die Frau zu ihrem Mann, und wenn ich eines Tages von Jesus gefragt werde, warum ich diesem Mann kein neues Testament gegeben habe, dann werde ich sagen, mein Mann wollte es nicht. Das lässt den Mann nur doch keine Ruhe. Und er kehrt um, wendet den Wagen und sie fahren zurück zu diesem Lebensmittelladen. Sie gehen dort rein und dieser Mann mit diesem langen Bart steht immer noch dort. Sie gehen auf ihn zu, sprechen an und geben ihm ein neues Testament. Und dann erzählt dieser Mann Folgendes. Er sagte, vor einiger Zeit ist mir Jesus im Traum erschienen. Ich folge jetzt diesem Jesus. Und heute Morgen hat der Herr zu mir gesagt, geh in diese Stadt. Ich bin selber fremd hier, sagt er. Ich gehe in diese Stadt, an diesen Ort. Dort werden meine Boten kommen und die werden dir mein Wort geben. Und er sagt, und dann kamt ihr und seid wieder gegangen. Und ich dachte, ich hätte mir alles nur eingebildet. Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir erleben, dass momentan in der islamischen Welt große Aufbrüche sind, unter den Iranern, unter den Afghanen, selbst im Jemen kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Ich durfte eine Familie kennenlernen vor wenigen Monaten, die ist zum Glauben gekommen dadurch, dass sie den Anstoß bekommen haben. Vor 14 Jahren sind 2 junge Deutsche und eine Familie im Jemen ermordet worden. Und diese Familie hat erkannt, was passiert eigentlich in unserem Volk, dass wir die umbringen, die uns helfen wollen. Dass wir solche Aufbrüche in der islamischen Welt haben. Gott erhört Gebet über 30 Jahre beten wir weltweit als Gemeinde Jesu für die islamische Welt. Und Gott hört. Warum? Weil Gott einlädt. Und er möchte auch dich gebrauchen. Und vielleicht hat Gott die Person vorbereitet, mit der du in der nächsten Woche ein Gespräch führen kannst. Vielleicht einen Flyer weitergeben kannst oder ein neues Testament von den Gideons, wie auch immer. Gott lädt ein als der dreieinige Gott. Amen.